Stefanie Gieselbach, vor 9 Jahren, am 23. Mai 2008, wurden Sie am Flughafen von Chicago verhaftet, als Sie gerade nach Deutschland zurückfliegen wollten. Sie waren ungefähr ein Jahr in den USA für Ihre Hamburger Firma tätig gewesen. Es folgten 5,5 Jahre Zwangsaufenthalt in den USA, inklusive ein knappes Jahr Frauengefängnis. Wie blicken Sie heute auf diese Zeit zurück? Mit welchem Gefühl?
Auf der einen Seite habe ich natürlich 5,5 Jahre verloren und deswegen heißt das Buch, was ich geschrieben habe, eben auch meine abgeschminkten Jahre, weil diese Jahre ja erstmal weg sind. Und auf der anderen Seite gucke ich aber nicht verbittert auf diese Zeit. Also ich habe meinen Frieden damit gemacht und ich habe auf der anderen Seite auch ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Also Amerikaner, die unheimlich großzügig und großherzig sind. Und die Menschen waren mir eine sehr, sehr große Hilfe. Und deswegen habe ich jetzt mit dem nötigen Abstand eher einen positiven Blick auf das Ganze.
Sie waren damals 29 und Sales Managerin, also eigentlich gelernte Außenhandelskauffrau.
Genau.
Als Sie da verhaftet wurden, wie schnell begriffen Sie jetzt, was Ihnen vorgeworfen wurde?
Also ich habe gedacht, dass es ein Scherz ist und genau so habe ich auch reagiert. Also ich habe die Ermittler angeguckt. Ich habe auch erstmal gar nicht gedacht, dass ich gemeint bin, weil man steht am Flughafen, ich checke ein, ich habe meinen Reisepass auf den Tresen gelegt und meine Buchungsbestätigung und dann ertönt hinter mir mein Name. Und erstmal habe ich das ignoriert und erst als ich ihn ein zweites Mal gehört habe, habe ich gedacht, huch, vielleicht bin ja doch ich gemeint, aber wer kennt mich denn auf dem Flughafen? Dreh mich um und dann stehen da die 3 Ermittler, denen ich schon mal 2 Monate vorher begegnet bin und die sagen dann auch sofort, du bist verhaftet. Und da habe ich eben ganz ungläubig reagiert. Also ich habe gefragt, ob sie mich verarschen wollen.
Und Sie hatten aber 3 Monate vorher schon mal mit denen Kontakt gehabt. Um was ging es denn überhaupt?
Ich bin ja Honighändlerin, das ist mein Produkt. Und es ist normalerweise so, dass Honig auf direktem Wege von China in die USA verschifft wird. Dann wurden aber irgendwann Strafzölle auf die Einfuhr verhängt. Also das, was Donald Trump ja jetzt auch für viele Produkte fordert oder fordern wird. Das war schon lange vor meiner Zeit verhängt worden. Und die Chinesen haben dann Mittel und Wege gefunden, um die Ware dann nicht direkt von China in die USA zu verschiffen, sondern von China in ein Nachbarland und von dort aus in die USA. Und dann wurden sozusagen
die Zölle gespart.
Die Zölle gespart.
Das heißt, Ihre Firma hat kurz und gut Zollbetrug begangen.
Genau, so könnte man das sagen.
Und Sie wussten das?
Ich habe mich gewundert, dass die Lieferländer, die auf der Liste waren, ganz andere waren als die, die ich aus Europa kannte. Nach und nach war dann schon klar, wie der Hase läuft.
Nun kennen wir ja, dass die amerikanische Justiz und die amerikanischen Strafvollzugsbehörden deutsche Firmen am Wickel kriegen. Prominentes Beispiel VW.
Ja.
Hat denn Ihre Firma nun alles getan, um sozusagen die Schuld einzugestehen und Sie da rauszuhauen?
Nein, meine Firma hat sich ganz anders verhalten als VW oder Siemens oder Daimler. Die Firma hat eben gesagt, wir haben uns nicht zu Schulden kommen lassen, wir sind unschuldig. Und die Behörden haben sich schlichtweg verkalkuliert. Die haben gedacht, wir kassieren die beiden jetzt ein. Sie haben auch gedacht, wir sind Nummer 1 und Nummer 2, bis ihnen dann der Fehler irgendwann aufgefallen ist. Wir haben eigentlich die Falschen verhaftet. Und dadurch, dass sie uns verhaftet haben, sind die anderen natürlich auch nicht mehr in die USA geflogen. Aber die Amerikaner haben sich eben so verbissen, dass es dann 4,5 Jahre gedauert hat. 4,5 Jahre, in denen mein Kollege und ich da festsaßen. Der Staatsanwalt ist nur erfolgreich, wenn er einen Sieg verbuchen kann. Ein Sieg ist eine Verurteilung und ein Schuldeingeständnis.
Das heißt, Sie waren die Bauernopfer.
Ja, das kann man so sagen.
Lassen Sie uns zurückkehren an den Flughafen.
Ja.
Sie wurden dann nun also in Handschellen abgeführt?
Vorgeführt, also regelrecht vorgeführt. Durchs ganze Abflugterminal. Die hatten ihre Waffen am Hosenboden. Und dann sieht man da die blonde Frau mit Händen auf dem Rücken und Handschellen, die abgeführt wird. Es war peinlich.
Und dann ging es weiter. Sie kamen ja dann relativ schnell ins Untersuchungsgefängnis. Zu der Aufnahme in die Untersuchungshaft gehörte ja auch die Leibesvisitation.
Genau, das Squad and Cuff. Das hatte ich vorher noch nie gehört. Vielleicht kennt man es heute aus amerikanischen Serien. Man geht in die Hocke.
Man ist nackt.
Man ist nackt, weil man ja vorher alles abgeben musste, inklusive Haarband, Ohrringe, Uhr. Man muss in die Hocke gehen, mehrmals künstlich husten. Falls man etwas in den Körperöffnungen versteckt hätte, würde das in dem Moment rausfallen. Und dann kommt man wieder hoch sozusagen. Also Squat ist in die Hocke gehen und die Beine breit machen. Und Cough ist dann das Husten. Und dann steht man vor ihr nackt. Und sie scannt einen ab und dann schmeißt sie einem die Wäscheteile zu. So nach dem Motto, ja, die ist ja schlank, auch die passt ja in die und die Größe rein. Und dann werden einem die Sachen schnell zugeworfen. Die zieht man dann an und dann wird man fotografiert.
Erinnern Sie sich noch, was in Ihnen vorging?
Ich meine zu erinnern, dass das wie ein Film vor einem abläuft. Und ich glaube, ich habe in der Situation gedacht, nur daran gedacht, wann es vorbei ist und wann ich wieder rauskomme.
Sie haben auch gedacht, Sie kommen jetzt ganz schnell da wieder raus, ne?
Ja, das habe ich. Also ich habe ja noch nicht mal gedacht, dass ich überhaupt da reinkomme. Ich dachte ja, ich kläre das auf und dann komme ich wieder raus. Ja, aber dann sitzt man da, dann wird man auf die Station gebracht und dann sitzen da Frauen, die man draußen in seinem normalen Leben niemals kennengelernt hätte. Also ich kam zur Tür rein, ich sage jetzt mal, ich hatte die Haare schön, meine Haut ist in Ordnung, meine Zähne sind vollständig und hell. Ich war noch geschminkt, weil ich ja nach Hause fliegen wollte. Als ich dann da angekommen bin und mich umgeguckt habe, habe ich gedacht, oh meine Güte, wo bin ich hier?
Und nämlich, dann, was waren das für Eindrücke, die Sie das denken ließen?
Die Frauen sitzen dort in Grüppchen vor den Fernsehern. Ein Grüppchen mit weißen, drogenabhängigen Frauen größtenteils, schwarzen Frauen.
Das sahen Sie sofort.
Das sieht man auf den ersten Blick. Die Haare sind strähnig, die Haut ist käseweiß, im Mund fehlen die ganzen Zähne von dem Crystal Meth-Konsum. Also die Frauen sahen wirklich, wirklich schlimm aus. Und die schwarzen Frauen sahen noch schlimmer aus. Was man dann nach mehreren Tagen auch gemerkt hat, sie waren alle unheimlich verhaltensauffällig, sind schnell ausgeflippt, haben rumgebrüllt. Und dann gab es noch ein Grüppchen mit Latinas und die erste Nacht sollte ich eigentlich in einem Zimmer verbringen, wo ich glaube 5 schwarze Frauen waren. Und irgendwann kam eine Latina rein und hat sich vorgestellt und meinte, ja, willst du in ein anderes Zimmer? Habe ich gesagt, ja, gerne, weil mir das einfach alles so suspekt war. Und dann hat sie mich im Schlepptau zum wachhabenden Offizier genommen und gesagt, ja, hier, die kann doch in das und das Zimmer. Und dann bin ich in ein Zweibettzimmer gekommen zu einer, die, wie die Latinas meinten, eine wie ich war, gebildet und nicht drogenabhängig. Und ja, so schnell ging das. Also die haben sozusagen den Wechsel für mich klar gemacht. Ich habe mir natürlich in dem Moment auch die Frage gestellt, ist es ein Fehler, dass ich auf die höre? Wollen die irgendeine Gegenleistung? Muss ich mich jetzt hier zur Sklavin machen? Aber diese Gegenleistung wurde tatsächlich niemals gefordert. Ich habe sie irgendwann mal gefragt, warum hast du das für mich gemacht? Und dann meinte sie, Steffi, als ich dich da in der Tür habe stehen sehen, wusste ich, du gehörst hier auf gar keinen Fall her. Und wenn meine Tochter da in der Tür gestanden hätte, dann hätte ich gewollt, dass sich jemand um sie kümmert. Das war unheimlich lieb. Das erwartet man nicht in dieser Situation.
Das ist schon sehr, sehr rührend. Und Sie haben oft solche Erfahrungen gemacht.
Die habe ich tatsächlich oft gemacht. Also immer, wenn man denkt, mein Gott, schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr gehen, kam doch irgendjemand um die Ecke, von dem man es nicht erwartet hat und hat einem geholfen.
Sie sprechen immer von Zimmern. Wir reden über Gefängniszellen.
Ja, aber es wird immer von Room und not von Cell gesprochen. Also die Wärter sagen dann Zelle, aber die Gefangenen sprechen immer nur vom Raum sozusagen.
Hört sich einfach ein bisschen netter an.
Hört sich ein bisschen besser an, ja.
Was war das für eine Frau, Ihre erste Zellengenossin?
Eine Mexikanerin mit sehr guter Bildung, die auch sehr gutes Englisch gesprochen hat. Eine wunderschöne Frau, die hätte auch beim Schönheitswettbewerb mitmachen können. Und die war geflüchtet und irgendwann ist sie in Amerika aufgegriffen worden. Und dann hat man sie eben in dieses Untersuchungsgefängnis gesteckt, was gleichzeitig aber auch abschiebehaft war. Der Richter, der mich nachher auf Kaution rausgelassen hat, hat sie zurück nach Mexiko geschickt. Und dort sitzt sie heute noch im Gefängnis, ohne jemals verurteilt worden zu sein. Sie ist aus dem Gefängnis heraus entführt worden, vergewaltigt worden und gefoltert worden, damit sie endlich eine Aussage macht und gesteht. Also die Gegenspielerin ist eine sehr mächtige mexikanische Politikerin, die Schuldeingeständnisse auf jedem Weg aus diesen Leuten rauspressen wollte.
Also Sie haben viele dramatische Frauengeschichten erlebt, die Sie in Ihrem Buch schildern und die einen wirklich bestürzen, wenn man hört, was Frauen da durchmachen. Mich hat jetzt noch ein anderer Aspekt gleich zu Anfang sehr überrascht. Relativ viel Freiheit in diesem Untersuchungsgefängnis.
Nein, also es gab ja einen großen Aufenthaltsraum und von diesem Raum gingen ja alle Zimmer ab. Die Leute denken wahrscheinlich, man sitzt eingesperrt in seiner Zelle. So ist es nicht. Also man kann sich in diesem Aufenthaltsraum bewegen und dann gibt es so einen kleinen Raum, wo ein paar Bücher stehen und wo auch nochmal so ein Crosstrainer oder so steht, wo man sich mal kurz bewegen kann, weil man ja eben auch ganz selten nur das Tageslicht erblickt und nach draußen kommt. Das geht schon, dass man dann zu der Wache hingeht und irgendwas fragt und irgendwas möchte. Aber ansonsten hatte man da kaum Freiheiten. Also das Gefängnis war auf die Frauen gar nicht vorbereitet, diese Untersuchungshaft. Von, ich glaube, 25 Stockwerken waren 24 Männer und ein Stockwerk für Frauen. Also da sieht man auch, in welchem Verhältnis Männer und Frauen eingesperrt werden. Also das fand ich, war noch keine so große Freiheit. Also man hatte in der Strafhaft nachher in Anführungszeichen mehr Freiheiten, weil es viel größer war und weil da 750 Frauen waren und weil diese Frauen da eben Jahre, Jahrzehnte bis zu ihrem Tod eingesperrt sind. Und da muss man denen natürlich schon ein bisschen mehr bieten, dass man raus darf und Sport machen kann und mehr lesen kann und Kurse macht.
Mhm. Was war denn die Hauptbelastung?
Ich habe ständig gefroren. Die Klimaanlage bläst. Es war ja Sommer. Draußen habe ich nicht mitbekommen, aber es war eiskalt. Man sitzt da im kurzen Oberteil in Knastorange. Ich habe dann meine Arme immer unter dem Shirt versteckt und dann wird man halt immer angeschrien, man soll die Arme zeigen sozusagen. Also es gibt 1000 Regeln, man wird ständig gemaßregelt und angebrüllt und das macht einem natürlich auch zu schaffen und.
Also man wird angebrüllt wegen Lappalien.
Ja, es ist Schikane und Willkür.
Was für ein Mensch waren Sie damals? Was hat Ihnen denn innerlich geholfen, mit der Situation irgendwie klarzukommen?
Also in der Zeit der U-Haft sicherlich Hoffnung. Damals hatte ich die Hoffnung, das wird sich wahrscheinlich relativ schnell aufklären. Und vielleicht ist es gut, dass man mir nicht gesagt hat, dass es 5,5 Jahre dauern wird.
Sind Sie ein optimistischer Mensch? Sind Sie eigentlich eine Frohnatur?
Also ich bin bestimmt ein positiver Mensch, wobei ich auch sagen würde, dass ich das durch die Erfahrung auch nochmal geworden bin. Also damals wusste ich bestimmt viele Sachen gar nicht so zu schätzen, wie ich sie heute zu schätzen weiß. Also das Gefühl der Freiheit, der Selbstbestimmtheit, Deutsche zu sein. Deutsche zu sein ist ein ganz großes Glück. Mein Anwalt hat immer gesagt, Steffi, sei froh, dass du den weinroten Reisepass hast. Du wirst hier irgendwann rausfliegen und dann war's das für dich. Wenn du Amerikanerin wärst, dann würdest du noch Jahre unter diesem System zu leiden haben.
Unter dem Strafsystem, dass man stigmatisiert ist, dass man keinen Job kriegt und so weiter.
Genau, genau. Oder auch, dass man ständig kontrolliert wird. Das System ist eben so ausgelegt, dass man scheitert, dass man beruflich auch nicht mehr fußfest und wenn nur mit einer ganz, ganz schlechten Bezahlung. Und ja, da bin ich einfach froh, Deutsche zu sein.
Durch diese Untersuchungshaft, die dann 3 Wochen dauerte, haben Sie nicht Ihre amerikanischen Freunde verloren?
Habe ich nicht, nein.
Die haben Ihnen geholfen, da rauszukommen?
Die haben, also ich habe ja 1,5 Jahre vorher da gelebt und wir haben Haustür an Haustür gewohnt. Und meine Freundin meinte immer, Steffi, wir sind doch deine amerikanische Familie. Und wenn Feiertage waren, wurde ich eingeladen und wie ein Familienmitglied behandelt. Und das fand ich auch ganz reizend. Hab aber auch nie gedacht, dass es mal eine Situation geben wird, wo sie mir beweisen, dass das eben nicht nur so dahingesagt ist. Und als ich inhaftiert worden bin, ist meine Freundin zusammen mit ihrem Mann, ich sag mal, fast amok gelaufen. Die haben dann Kontakt mit meinem Anwalt gehabt und er kam dann in die Untersuchungshaft und hat gesagt, sie werden ihr Apartment für dich einsetzen als Kaution. Das habe ich erstmal abgelehnt. Ich habe das Gefühl gehabt, das kann ich nicht annehmen. Und er hat gesagt, Steffi, aber du bist Ausländerin und normalerweise lassen die amerikanischen Behörden Ausländer nicht raus. Da wird ja auch immer das Argument Fluchtgefahr vorgeschoben. So war es bei uns auch. Ja, und die amerikanischen Behörden haben dann sozusagen meinem Vater und meinem Freund $100.000 in bar abgeknöpft und dieses Apartment. Und sie haben ja nicht nur das Apartment eingesetzt, sie haben mich ja auch noch aufgenommen. Und ich habe 4,5 Jahre bei ihnen gewohnt.
Genau, also Sie kamen dann durch die Kaution nach draußen,
ja,
und hatten sehr strenge Auflagen.
Ja, ich hatte eine Fußfessel, war auf Hausarrest und musste jeden Montag bei meiner Betreuerin anrufen, um mit ihr meine Woche zu planen. Ich durfte zum Wäschemachen raus. Also ich habe zu dem Zeitpunkt in einem Hochhaus gewohnt im 47. Stock, direkt am Lake Michigan in Chicago. Und Wäschemachen musste man im Keller. Das musste ich mir genehmigen lassen. Ich durfte einkaufen gehen, ich durfte in die Kirche. Und wenn ich mir einen Job hätte suchen wollen, hätte ich auch zu einem Vorstellungsgespräch gehen dürfen.
Fußfessel heißt elektronische Fußfessel.
Fußfessel heißt elektronische Fußfessel.
Also Sie haben dann quasi einen Sender an den Füßen.
Genau. Und wenn ich mich so weit entferne
von der Basis,
von der Basis, das war so eine schwarze Box, und die anschlägt, dann ruft die Behörde, die das kontrolliert, in der Wohnung an. Und wenn sie mich nicht angetroffen hätten, dann hätte ich gegen meine Auflagen verstoßen und wäre wieder in U-Haft gekommen.
Wie lange haben Sie mit dieser elektronischen Fußfessel und dem Hausarrest gelebt?
4 Monate.
Und dann wurde das aber wegen zuverlässiger Führung oder
genau.
Was gelockert?
Ja, mein Anwalt ist dann zum Staatsanwalt und hat gesagt, bei ihr besteht ja nun absolut keine Fluchtgefahr, sie kooperiert ja auch. Und dann wurde die Schere rausgeholt und das wurde einfach nur abgeschnitten und dann war es das.
Und dann haben Sie sich einen Job gesucht?
Und dann habe ich mir einen Job gesucht. Angefangen habe ich als Kellnerin, weil ich in dem Restaurant selber auch manchmal essen war. Es war ein bayerisches Restaurant und da gab es Schnitzel und Maß Bier und Würstchen. Und dann bin ich hingegangen und dann meinte er, warst du? Ja, du hast den Job. Und dann habe ich gleich...
Es war ein Amerikaner. Er hat sich nicht daran gestört, dass Sie jetzt mit der Justiz in Konflikt waren und dass Sie im Gefängnis waren. Oder haben Sie das alles unterschlagen?
Nein, das habe ich erzählt. Und seine Antwort war, und sowas machen Sie mit einer wie dir? Ich bin absolut fassungslos. Also die Freunde, die ich habe, die waren immer alle einfach nur fassungslos.
Und Sie haben dann aber nicht nur gearbeitet in diesem bayerischen Restaurant, was ich mir auch irgendwie lustig vorstelle. Ich stelle mir sofort vor, die Amis wieder völlig auf Schnitzel und Lederhosen abfahren. Und so war das wahrscheinlich auch.
Ja, sie haben immer Schnitzel und Spatzle. Oder Spatzel, haben sie immer gesagt.
Für Spätzle. Sie haben auch angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten.
Ja, ich war es gewohnt, immer viel zu arbeiten. Und ich habe mich natürlich auch immens gelangweilt. Ich dachte, vielleicht ist es ja später auch noch von Vorteil, wenn ich wirklich mal vor Gericht stehe, das stand ja auch lange Zeit gar nicht fest, dass ich sagen kann, guck mal, ich habe aber auch noch was Sinnvolles gemacht. Ich habe auch was zurückgegeben. Und dann habe ich für eine Non-for-Profit-Organisation gearbeitet, die sich um psychisch kranke Menschen gekümmert hat und habe sozusagen Amerika von ganz unten kennengelernt.
Shelter and Hope, also Shelter Schutz und Hoffnung.
Genau.
Waren überwiegend sehr, sehr arme psychisch kranke Menschen, oder?
Ja, überwiegend. Bei diesem amerikanischen System, das ist ja kein Sozialstaat wie bei uns, die werden natürlich durchgereicht. Wenn die nicht mehr funktionieren, landen sie sehr häufig obdachlos unter einer Brücke. Außer sie haben Verwandte, die sie irgendwie auffangen. Und man hat so viel zurückbekommen, das fand ich ganz, ganz
toll. Was war Ihre Aufgabe? Was haben Sie da gemacht?
Also ich komme ja eigentlich gar nicht aus dem Bereich, aber trotzdem hat mir alles, was ich irgendwann mal gelernt habe, sei es Buchhaltung und Excel-Tabellen und einfach organisiert sein, das hat mir sehr, sehr geholfen und ich habe sozusagen im Büro mich um alles, was mit Schreibkram und Organisation des Büros zu tun hatte, gekümmert. Wenn die vom Staat dann Gelder bekommen haben, dann habe ich die ganze Abrechnung gemacht und hatte auch mit den Kranken zu tun, also die standen dann ja auch an meinem Schreibtisch und hatten Fragen. Also es war eine sehr schöne Arbeit, wenn auch sehr traurig. Und es war leider die beste Vorbereitung aufs Gefängnis, weil genau diese Leute eigentlich auch später im Gefängnis saßen. Sehr, sehr viele psychisch kranke Menschen und sehr viele sehr arme Menschen, Minderheiten. Im Prinzip alle die Amerika nicht auf den Straßen haben will. Ich kann das nicht anders sagen, aber so ist es.
Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung. Sie haben sich eine Musik gewünscht für dieses Gespräch und zwar von Eros Ramazzotti, Cose della Vita, die Dinge des Lebens.
Ja.
Warum haben Sie sich ausgerechnet das gewünscht?
Man konnte sich im Gefängnis einen MP3-Player kaufen und
als ich
dann in Strafhaft saß und auch Lieder runterladen. Natürlich hat immer alles Geld gekostet und ich hatte eine weißrussische Mitgefangene und wir haben uns ganz bewusst Lieder runtergeladen, die nicht englischsprachig waren. Also Eros Ramazzotti und was Französisches und dann für sie was Russischlastiges. Und an Eros Ramazzotti kann ich mich halt so gut erinnern.
Ist das eine schöne Erinnerung eigentlich?
Ja, ist es. Wir lagen dann draußen auf dem Rasen, es war Sommer und wir haben einfach den NATO-Maschendrahtzaun doppelt ausgeblendet und diese mausgraue Bunkeranlage und auch die ganzen Wachen und es hat sich angefühlt wie zwei Frauen in einem Sommercamp. Und dann haben wir einfach die Lieder, die wir auch schon als Teenager gehört haben, gehört.
Also Eros Ramazzotti, Cose della Vita.
Situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando.
Cose della Vita, das war Eros Ramazzotti und gewünscht hat sich diese Musik Stefanie Gieselbach. Sie hat das Buch geschrieben, Meine abgeschminkten Jahre, wie ich im amerikanischen Frauenknast landete. Und dieses Stück, Frau Gieselbach, haben Sie eben mit Ihrer Zellenmitbewohnerin zusammen öfter gehört und sich deshalb gewünscht. Sie sind sowohl bei Shelter and Hope als auch dann, als sie tatsächlich nach dieser endlosen jahrelangen Warterei, Verhörerei und so weiter dann verurteilt wurden und ins Gefängnis kamen für ein Jahr, eben mit ganz anderen Menschen zusammengekommen, als sie sonst je in ihrem Leben getroffen hatten. Wie hat sie das verändert?
Also ich glaube, mich hatte schon die Zeit bei Shelter und Hope verändert und deswegen hat mich das Gefängnis nicht mehr ganz so geschockt. Also man kommt dahin und denkt, ein Jahr und ein Tag, abzüglich 15% wegen guter Führung und dann wird die U-Haft noch angerechnet. Also ich wusste, es werden so 10 Monate werden. Am Anfang dachte ich, oh Gott, ich bin zu bemitleiden und 10 Monate, das ist so schrecklich lang. Und dann spricht man mit der ersten Person, die fragt einen dann, warum man da ist und wie lange. Und dann fragt man auch zurück. Und wenn die Antwort dann ist, ja Steffi, ich habe 10 Jahre, die 10 Monate, die sitzt so ganz locker ab. Und dann spricht man mit der Nächsten und dann sind es da vielleicht schon 15 oder 20, 30 Jahre. Da saßen auch Frauen mit lebenslänglich und zwar lebenslänglich. Das heißt, der Sarg wird aus dem Gefängnis rausgetragen. Wir hatten auch jemanden mit 3-mal lebenslänglich für einen Dreifachmord. Also ich saß auch mit Frauen in einem Gefängnis, wo meine Strafe die niedrigste war, mit Abstand, und alle anderen viel höher und viel härter bestraft worden sind.
Und auch viel härtere Delikte.
Dann nimmt man sich auf einmal gar nicht mehr so wichtig und man kann sich auch nicht hinstellen und sagen, oh Gott, wie schrecklich, ich muss hier 10 Monate sein. Man muss zuhören können. Und man darf natürlich nicht den Fehler machen und da arrogant durch die Gegend laufen. Also man muss sich wirklich ein bisschen zurücknehmen, um auch nicht anzuecken und um keine Probleme zu bekommen. Und
mussten Sie auch wehrhaft sein? Also man hört doch immer, es gibt diese Knasthierarchien und es gibt viel Gewalt. Und Sie schildern auch, dass es extreme Prügeleien gab zwischen den Frauen. Und mussten Sie so ein bisschen kämpfen, um sich Achtung zu verschaffen?
Nein, also natürlich gibt es Prügeleien im Frauengefängnis, aber Gewalt ist nicht so ausgeprägt wie bei Männern. Also bei Frauen sind es andere Probleme. In dem Gefängnis waren die größten Probleme Pillen, also sprich die Psychopharmaka, die ausgegeben worden sind. Und dann haben die Leute, die sie nehmen sollten, haben sie nicht genommen und haben sie dann an die verkauft, die es eigentlich nicht nehmen sollten. Und das hat dieses ganze Drama beflügelt. Und dazu dann die desaströsen Beziehungen untereinander. Ich sag mal, die haben draußen schon keine gesunden Beziehungen zu Männern gehabt. Und alle Verhaltensmuster sind so wie draußen auch. Und das ist einfach dann eine Vollkatastrophe. Und dann schaukelt sich das hoch.
Viele lesbische Beziehungen auch, ne?
Sehr, sehr viele. Es sind nicht alle lesbisch. Das heißt dann, auf Englisch gay for the stay, also für den Aufenthalt passt man sich dann sozusagen an.
Gay for the stay,
gay
schwul
for the
für
stay.
Den Aufenthalt.
Genau, schwul für den Aufenthalt. Ja, und so muss man auch unterscheiden. Also es gibt die, die natürlich schon immer lesbisch waren, die, die es dann werden, weil sie da auch die nächsten 10 Jahre sind. Und es geht vielleicht auch gar nicht um Sex in erster Linie, sondern einfach da um Nähe und dass jemand für einen da ist. Also das ist bei vielen, glaube ich, an erster Stelle. Das artet aber in ein Drama aus, in Kombination mit diesem ganzen Pillenkonsum. Sie sind es gewohnt, dann Konflikte mit den Fäusten zu lösen. Und wenn jemand vor einem steht, der 30 Jahre Gefängnis noch vor sich hat, die hat auch nichts zu befürchten. Und wenn man der dann doof kommt, kann es sein, dass man natürlich auch mal verprügelt wird. Wenn man dem Ganzen aus dem Weg geht, so wie ich das gemacht habe, segelt man so ein bisschen unter dem Radar mit. Also ich glaube, wenn man weiß, wann man die Klappe zu halten hat, weil man sich sagt, mein Gott, komm, 10 Monate, lass sie jetzt einfach reden, lass sie doof sein, hab die Faust in der Tasche, aber hol sie nicht raus, dann kann man das ganz gut überstehen.
Also auch wenn Sie diese Frauen doch als sehr gestört und oft in ihrem Beziehungsverhalten verwirrt empfunden haben, haben Sie doch auch sehr viel Schönes und Solidarität erlebt. Mich hat gerade sehr beeindruckt, was Sie über Ihren Empfang in der Haft geschrieben haben. Vielleicht können Sie da mal eine kleine Passage vorlesen aus Ihrem Buch.
Ja. Später kommt noch jede Menge Besuch zu uns. Es hat sich herumgesprochen, dass die Neue bei Granny in Nummer 128 wohnt. Neugierig stecken abwechselnd Latinas, weiße und schwarze Frauen den Kopf durch die Tür und fast jede bringt eine kleine Aufmerksamkeit mit. Teebeutel, Päckchen mit Salz und Pfeffer, Süßstoff, Tütchen mit Pulver für Fruchtpunsch, in Plastik verpackte Bagel oder Chips. Sogar ein Trinkbecher aus Plastik und eine riesige, unförmige Thermounterhose sind dabei. Die Mädels hier wissen anscheinend sehr genau, was eine Neue im Knast gebrauchen kann. Schon nach wenigen Stunden bin ich erleichtert und gerührt über so viel Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit. Also man musste sich natürlich seine Leute suchen. Es ist so ein bisschen so, man kommt in eine neue Klasse, man ist neu und man muss erstmal wieder Beziehungen aufbauen, Freundschaften knüpfen und sich die Leute raussuchen, mit denen man sich gerne umgeben möchte. Und das braucht seine Zeit.
Und das spielte sich sehr stark in dieser sogenannten Hall ab, also in diesem Raum, in dem sich alle treffen konnten außerhalb der Einschlusszeiten.
Ja, also man muss sich das wie eine große Turnhalle vorstellen. Und dann gibt es Zimmer unten und eine Galerie und oben sind auch Zimmer, 64. Also 32 unten, 32 oben und in der Mitte ist Freiraum. Da stehen dann am Boden verschraubte Tische, wo man Karten spielen kann. Da hängen an Säulen Fernsehgeräte. Da stehen 4 Industriemikrowellen, in denen man sich Essen machen kann. Da gibt es dann 5 Computer, die man gegen Bezahlung benutzen kann. Dann ein Raum, in dem der Officer sitzt und daneben dann ein Raum, in dem die Waschmaschinen stehen. Daneben ein Raum fürs Hundeprogramm, ein Raum, dem man...
Das Hundeprogramm war, dass Gefangene Hunde trainierten, die Behinderten helfen.
Genau.
In dem waren sie später.
Behinderten und psychisch Kranken. Und in dem Programm war ich später. Genau. Und dann gab es noch einen Raum, den konnte man sozusagen mieten für Feierlichkeiten. Also die Frauen feiern alles, was man nur feiern kann, machen sich dafür auch extra schön. Dann wird lange vorher geplant, was es zu essen gibt, weil es ist eben nicht wie draußen. Man geht nicht in den Supermarkt und sagt, ich habe noch die Sahne vergessen. Man muss das wirklich von langer Hand planen.
Ja, also ich war auch sehr überrascht, was ich gelesen habe, was in dieser Halle alles hergestellt wurde. Also
ja.
Es wurde Pizza gebacken und verkauft. Mir ist völlig rätselhaft, mit welchen Zutaten. Es wurden Massagen angeboten. Eine gab einen Yogakurs, eine andere Nagelpflege und Dekoration. Eine machte Dildos aus Monatsbinden.
Ja.
Also es war wirklich ein abenteuerliches Programm. Aber wie macht man Pizza, wenn man eigentlich keine Pizzazutaten hat?
Die Zutaten wurden größtenteils in der Küche geklaut. Also es gab ja eine Gefängnisküche und dort haben Insassen gearbeitet und die haben natürlich Dinge entwendet, die sie dann sozusagen auf dem Schwarzmarkt bei den anderen Gefangenen zu Geld gemacht haben. Und alles, was es in der Gefängnisküche gab, hat auch irgendwie seinen Weg zu den Gefangenen gefunden. Natürlich Mehl wurde entwendet, die rohen Eier waren auch von dort. Damit kann man ja schon einen vernünftigen Teig herstellen. Im Gefängnisshop gibt es auch noch so ein ganz kleines Fläschchen Öl beispielsweise. Und aus der Küche stammte dann auch der Käse, wobei es Käse auch im Gefängnisshop gab. man muss sich das immer so vorstellen, es sind die billigsten Lebensmittel, die es gibt. Also unterirdisches Niveau, aber in dem Moment findet man auch das akzeptabel. Also Essen ist ganz, ganz wichtig und auch experimentieren. Ja, und dann wurde damit der Teich sozusagen gemacht, beziehungsweise es war mehr eine Calzone. Und die wurde dann gefüllt und dann standen da diverse Sachen, mit denen man das füllen konnte. Die Paprika waren natürlich auch aus der Küche geklaut und waren zu Geld gemacht worden.
Keine frischen wahrscheinlich.
Doch, das war eines der Produkte, was frisch war. Genau, und dann gab es diverse Produkte und dann konnte man sagen, ich möchte das gerne gefüllt haben mit. Die hatten auch rohes Hackfleisch, was von Burgern
ja,
war.
Ja, aber Moment, es gibt doch Wachpersonal. Wenn dann öffentlich in der Halle Pizza gebacken wird mit fast durchgängig geklauten Zutaten, wie geht das?
Gucken die weg.
Das war denen wurscht.
Wobei man musste wissen, wer gerade Wachdienst hatte. Also es gab Officer, da hätte man das nicht tun können. Also es gab Officer, da konnte man auch seine Freizeitklamotten tragen, obwohl eigentlich die Uniform angesagt gewesen wäre. Also es kam immer darauf an, wer gerade Dienst hatte. Und wir hatten immer einen, der so, ja, der hat dann durch sein Mikro gesagt, Mädels, wir bekommen jetzt Besuch, macht euch bitte alle hübsch, was dann hieß, zieht eure Uniform an und wenn die Leute weg sind, kann man sie wieder ausziehen und rumlaufen, wie man möchte. Und dann hieß es, macht mir keine Schande, ich ärgere euch ja auch nicht.
Ja, irgendwie nett, ne?
Ja, aber es gab auch das Gegenteil von diesem Mann und der Mann war absolut widerlich.
Wenn man über die amerikanischen Gefängnisse liest und über das amerikanische Strafsystem, liest man immer wieder, dass der Anteil der Farbigen so absolut überwältigend ist.
Ja.
Das haben Sie auch so erlebt?
Ja, also gemessen an dem Anteil in der Bevölkerung sitzen überproportional viele Schwarze im Gefängnis. Und in dem Gefängnis, in dem ich war, man kann ungefähr sagen, je ein Drittel weiß, schwarz, Latinas. Vielleicht die Latinas noch ein bisschen mehr vertreten.
Durch die viele illegale Einwanderung.
Genau, genau. Aber viele Schwarze.
Und woran liegt das? Also haben Sie einen Eindruck gewonnen? Sie haben sich ja mit vielen über die Haftgründe unterhalten. Ich habe jetzt immer wieder gelesen, dass der Rassismus eine Riesenrolle spielt, dass also Farbige eben doch wegen nichts und wieder nichts, also einmal kiffen quasi ins Gefängnis kommen. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ich würde das auch so sehen. Also ich war eine der wenigen, die einen Anwalt hatte, also einen bezahlten Anwalt. Und die meisten, die dort einsaßen, sind von einem Public Defender, also einem Pflichtverteidiger, vertreten worden. Und die liegen manchmal auch mit dem Staatsanwalt im Bett. Der Staatsanwalt sagt, hier, guck mal, das biete ich als Deal an, friss oder stirb. Und wenn du es nicht nimmst, dann gehen wir vor Gericht und dann wird es noch schlimmer. Also ich kann mal ein Beispiel geben. Wir hatten eine, die war die Freundin eines nicht unbedeutenden Drogendealers und wahrscheinlich hat sie auch in irgendeiner Form etwas gemacht. Geld angenommen oder. Oder einfach nur ihren Wagen zur Verfügung gestellt für seine Geschäfte. Das bringt einem auch 10 Jahre Gefängnis ein. Und dann ist sie einkassiert worden und man hat ihr einen Deal vorgelegt. Also man muss wissen, das war bei mir ja auch so, man geht nicht vor Gericht und da sitzt auch keine Jury. Ein hoher Prozentsatz, ich sag mal 95-98% der Fälle werden schon vorher hinter verschlossenen Türen mit so einem schmutzigen Hinterzimmer-Deal ausgehandelt. So, und dann hat der Staatsanwalt zu dieser Frau gesagt oder zu dem Pflichtverteidiger, 15 Jahre ist unser Angebot. Und hat sie gesagt, das nehme ich nicht. Ich gehe doch nicht für 15 Jahre ins Gefängnis. Dann hat er gesagt, ja, lassen Sie es doch drauf ankommen. Und die Faustformel ist immer, wenn man das nicht annimmt, mal 3. Sie hat tatsächlich 45 Jahre bekommen. Sie saß für 45 Jahre im Gefängnis. Und ich würde sagen, alle, die mit einem Pflichtverteidiger zusammenarbeiten, werden schlechter behandelt. Das ist eine Massenabfertigung. Es werden viel zu viele Leute verhaftet und eingesperrt und der Staat kommt gar nicht hinterher. Deswegen gibt es eben auch diese Deals.
Über zwei Millionen Strafgefangene sitzen im Gefängnis.
Und steigend.
Im Verhältnis 9-mal so viel wie in der Bundesrepublik im Gefängnis sitzen.
Ja, und alle, die arm sind und sich nicht verteidigen können, landen viel schneller im Gefängnis. Und natürlich werden Schwarze, glaube ich, auch schneller verhaftet für Nichtigkeiten. Diese Gefängnisindustrie muss ja weiter betrieben werden. Man darf nicht vergessen, es ist ein Geschäft, es ist ein Industriezweig, es hängen unheimlich viele Jobs da dran. Die Wachen, die dort arbeiten, die die Gefängnisse erbauen.
Das ist ja immer wieder Thema auch unter Obama gewesen,
ja,
dass es Privatfirmen sind, die Gefängnisse betreiben.
Aber
und die dann vom Staat Geld sozusagen pro Kopf bekommen.
Genau, sie bekommen pro Kopf Geld und das war ein Bundesgefängnis und für einen Bundesgefangenen bekommt man immer noch mehr Geld und ich bin dazu noch Ausländerin, also für mich hat man noch mehr Geld bekommen. Also das Gefängnis ist für 512 Personen geplant gewesen, das kann man online nachlesen. Und als ich dort war, gab es 750 Insassen, weil man eben für jeden Insassen Geld bekommt. Je mehr da eingesperrt sind, desto mehr Geld gibt es. Und die Insassen geben ja auch wieder Geld aus, fürs Telefon, für den Gefängnisshop. Und diese Gefängnisse sind immer in ländlichen, unterentwickelten Gebieten. Also West Virginia, wo ich war, das ist ja Trump. Land sozusagen, da gibt es nicht viele tolle Jobs und wenn dann so ein Gefängnis kommt und man als Officer in diesem Gefängnis arbeiten kann, kriegt man eine Krankenversicherung und alle Annehmlichkeiten. Also es ist ja auch ein in Anführungszeichen toller, gut bezahlter Job. Mhm. Drumherum gibt es dann ein Hotel, was natürlich davon profitiert, dass Leute die Gefangenen besuchen, die Tankstelle, wo man nochmal auftankt, die Läden, wo die Besucher nochmal was essen.
Die ganze Gegend hängt
die
quasi
ganze
an
Gegend.
Diesem Gefängnis, weil
genau.
Das so ein Riesenklotz ist.
Und die Versorgung. Also bei mir war ja nicht nur das Frauengefängnis, es war ein Gefängniskomplex. Ein Hochsicherheitsgefängnis für Männer, ein Camp für Männer, ein mittleres Gefängnis für Männer. Und alle zusammen, da saßen über 3000 Menschen im Gefängnis.
Es gab viele Sachen, die Sie richtig toll fanden, also die Sie schildern. Zum Beispiel eben die Kreativität der Frauen, die Feste. Was waren das für Feste? Was haben Sie da erlebt?
Also es gab zum Beispiel eine Black-and-White-Party. Man bekommt dann eine kunstvoll eigens entworfene Einladung, die dann im Bastelkurs erstellt worden ist. Und da steht dann drauf, eben wann die Feier stattfindet und wann man da sein soll und was man mitbringen soll. Man bekommt dann so einen Zettel, da steht dann drauf, bitte bringe das und das mit.
Was
und
denn?
Bitte bring Tortillas mit und Käse und so eine Wurst, also das sind so billige Würste, und liefer die bitte 3 Tage vorher bei der und der ab. Dann liefert man das da ab und dann kochen, ich sag mal, 3, 4, 5 Frauen an den Mikrowellen für alle Frauen, die eingeladen sind, sozusagen das Gericht. Black and White Party hieß dann, dass man zu der Schneiderin geht, also ist eine Insassin, die
gut nähen konnte.
Gut nähen kann. Die war auch im Hundeprogramm und mit der war ich dann auch befreundet. Das war die Frau, die die meisten Banküberfälle in den USA getätigt hat, über 30. Die hat dann nach Einschluss die ganzen Kostüme geschneidert. Und zwar weiß, also aus dem Bettlaken. Schwarz hat sie dann mit Bastelfarben eingefärbt. Und ihr Zimmer sah eben aus wie nach einem Bombeneinschlag. Aus dem Gefängnisshop gab es so eine kleine stumpfe Schere. Dann gab es eben das Nähset und dann hat die sich da verausgabt. Vom Wäschesack hat sie dann was rausgetrennt und so Einsätze gemacht, also unheimlich kreativ. Ich stand da manchmal auch einfach nur und habe zugeguckt, weil ich es erstaunlich fand. Ja, und dann kommt der Tag, an dem die Feier stattfindet. Dann läuft einem da so eine Schar von 20 Frauen, gehen dann an einem vorbei und alle sind sie in diese Klamotten eingekleidet. Gut, man musste natürlich auch was dafür bezahlen, dass die geschneidert werden. Und dann wird so ein Tisch auch mit so einem weißen Bettlaken gedeckt und dann sind rote, langstielige Rosen aus Papier gebastelt worden. Also die Frauen sind unheimlich kreativ und damit holen sie sich dann so ein bisschen Normalität zurück.
Und
dann
Lebensfreude.
Ja, und dann werden Spiele gespielt wie, ich sag mal, auf dem Kindergeburtstag, solche Ratespiele und.
Mein rechter Platz ist leer.
Ja, so ungefähr.
Ja, man muss sich ja dann was einfallen lassen, um sich an dem Ganzen irgendwie zu beteiligen. Und Sie haben im weiteren Verlauf dann eine illegale Eisdiele.
Illegal.
Also eine Eisdiele. Sie haben quasi eine Eisdiele eröffnet. Wie haben Sie denn das Eis hergestellt?
Ist natürlich kein richtiges Eis. Man braucht im Gefängnis Fantasie. Man guckt sich an, was habe ich und was kann ich daraus machen. Und es gab im Gefängnis einen Cheesecake, eine Art Käsekuchen. Und dafür braucht man einen Kaffeeweißer, Zitronensaft. Und es gab halt so eine Zitrone, so eine Plastikzitrone, wie wir sie auch kennen. Und man braucht Vanillepudding. So. Und dann muss man den Weißer mit dem Pudding verrühren. Und dann gibt man die Zitrone dazu. Und dann findet eine chemische Reaktion statt, dass das Ganze etwas aushärtet. So, und dann gab es ja im US-Gefängnis eine riesige Eistruhe mit Eiswürfeln. Dann nimmt man einen Müllsack, tut dann das Eis da rein, knotet es zu. Das ist sozusagen der Kühlschrank. Man hat keinen Kühlschrank. Und da stellt man dann sozusagen diese Masse kalt. Sie wird natürlich niemals wie ein Eis sein, aber sie wird schon kühl. Und dann formt man aus einer Tortilla so eine Waffel und die kann man sehr gut in der Mikrowelle härten, mit Butter bestrichen und Zimt. Dann hat man so die Illusion, dass man eine Eiswaffel in der Hand hält und dann macht man dieses Eisimitat da rein. Und dann konnten die anderen das bestellen mit zerbröselten Keksen und zerlassener Schokolade und vielleicht auch Erdbeermarmelade obendrauf. Also der Fantasie sind dann keine Grenzen.
Und Sie hatten reißende Umsätze.
Ja, wir haben ganz gut verdient. Also das habe ich ja mit meiner Zimmernachbarin gemacht und wir haben uns die Aufgabe geteilt. Also ich habe zum Beispiel angerührt. Sie war groß und schwarz und jeder kannte sie. Also hat sie die Plätze vor der Mikrowelle organisiert, weil keiner hätte sie beiseite geschubst. Und so haben wir uns das halt alles geteilt. Sie war die Geldeintreiberin, das Russeninkasso sozusagen. Ich habe wiederum die Buchhaltung gemacht und gesagt, der und der schuldet uns das und der soll uns bitte aus dem Gefängnisshop das und das liefern. Also bezahlt wurde man ja aus dem Gefängnisshop sozusagen. Und das haben wir uns ganz gut geteilt. Es ging mir um zwei Sachen. Erstens, ich hatte da Lust drauf und ich hatte so einen Hunger auf süße Sachen. Und dann haben wir erstmal angefangen, das selber für uns zu machen. Und dann sind wir andauernd gefragt worden, wo hast du das denn her und wo gibt's das zu kaufen? Und dann haben wir gedacht, ach, dann können wir mal ein paar mehr machen. Und irgendwann, an unserem besten Tag, haben wir 50 verkauft. Und pro Stück kann man $2 machen, also $100. Und $100 sind im Gefängnis wahnsinnig viel Geld, wenn man weiß, dass man für einen Monat Arbeit $20 bekommt. Wir haben sozusagen in 2-3 Stunden diese $100 verdient. Und wichtig war mir, ich wusste ja, dass ich entlassen werde. Ich weiß aber, dass sie noch viele, viele Jahre da sitzen wird. Und ich wollte etwas für sie aufbauen, weil ich hatte ja sozusagen das Geld, um das aufzubauen. Und
Eltern haben ihnen Geld geschickt, oder wie?
Genau.
Jedenfalls kamen sie irgendwie an Geld und konnten erstmal die Eisdiele begründen quasi.
Genau, genau. Ich hatte das Gründungskapital. Und das wollte ich ihr gerne hinterlassen, also ein florierendes Geschäft. Das war eigentlich so ein bisschen mein Hintergedanke, dass ich weiß, sie wird immer selber Geld verdienen können, auch wenn ich weg bin.
Aha. Sie waren dann nochmal in Abschiebehaft.
Ja. Und die Abschiebehaft war auf dem Niveau von der Untersuchungshaft. Und deswegen, ich wusste schon, das wird noch mal schlimmer werden als die Strafhaft. Und man hat sich ja sozusagen an die Strafhaft gewöhnt. Man hat sich an die Leute gewöhnt und an das Essen und an alle Regeln.
Also die Abschiebehaft war da noch mal ähnlich hart wie die Untersuchungshaft und war auch noch mal mit einigen sehr eindrucksvollen Begegnungen. Ich wollte Sie bitten, da noch mal eine Passage aus Ihrem Buch zu lesen.
Einige meiner Mitgefangenen haben Menschenleben auf dem Gewissen, die meisten aber haben ihr ganzes Leben mit einer einzigen Fehlentscheidung ruiniert und oft geschah dies leider irgendeinem Kerl zuliebe. Ihn irgendwo hinzufahren, ihm ihr Auto zu leihen, Geld für ihn anzunehmen oder etwas zu verstecken. In den USA reicht das schon, um für Jahre oder Jahrzehnte in den Knast zu gehen. Wieder andere haben sich nichts anderes zu Schulden kommen lassen, als den Versuch zu unternehmen, aus Mexiko in die USA einzureisen, um ihre Kinder zu sehen. Jetzt sitzen sie für Jahre im Gefängnis und haben keinerlei Hoffnung, jemals in dem Land zu leben, das sie durch den Knast zu bessern vorgibt.
Sie hatten da mit vielen Latinas zu tun, ne?
Ja, mit wahnsinnig vielen.
Man hat auch den Eindruck, dass es auf Sie einen besonders starken Eindruck gemacht hat, die Schicksale der Latinas.
Ja, auch weil ich natürlich mit meiner Situation verglichen habe. Mir war relativ schnell klar, dass ich ein unheimlich privilegiertes Leben führe mit einer tollen Familie und tollen Freunden. Ich wusste, ich komme nach Hause und sie werden alle noch da sein. Und es hat mich immer besonders berührt. Die Latinas waren alle sehr, sehr fleißig und waren einfach nur auf der Suche nach einem besseren Leben für sich und ihre Familie. Und das Schlimme daran ist ja, die sind in die USA gekommen, haben das erste Kind mitgebracht. Das erste Kind war vielleicht 2. Und das erste Kind ist dann in Amerika groß geworden, fühlt sich als Amerikaner, hat aber die Papiere nicht, ist ja illegal im Land. Nach dem ersten Kind sind aber noch Nummer 2, 3, 4, 5, 6 geboren, alle in Amerika. Und so herrscht dann innerhalb einer Familie eine Zweiklassengesellschaft.
Weil die dort Geborenen haben den amerikanischen Pass automatisch.
Mutter, Vater und Kind Nummer 1 sind illegal und alle anderen sind legal. Und man kann es den Müttern nicht verdenken, dass sie immer wieder versuchen, in dieses Land zu kommen, egal wie häufig sie abgeschoben werden, weil sie einfach nur zu ihren Kindern möchten. Und am Anfang wollte ich dann immer sagen, naja, aber sie haben doch viel mehr von dir, wenn du jetzt dir in Mexiko was aufbaust
und sie dich da besuchen
können. Und dann irgendwann dachte ich, nee, Steffi, aber das kannst du dir auch nicht anmaßen, denen das zu sagen. Es sind völlig andere Lebensumstände. Aber es tat mir immer sehr leid, weil die Latinas waren in der Regel nicht drogenabhängig und in der Regel sehr, sehr fleißig. Und eigentlich sind das die Menschen, die Amerika haben möchte. Denn Amerika lebt ja davon, dass Leute aus anderen Nationen in das Land kommen, ihre Kultur mitbringen, fleißig sind und sich etwas erarbeiten. Und das tat mir immer wirklich sehr, sehr leid.
Sie sind dann mit 35 Jahren, nach 5,5 Jahren in die Freiheit gekommen,
ja,
und abgeschoben worden. Und dann hatten Sie die absurde Situation, dass Sie tatsächlich Sehnsucht nach Hazleton, nach diesem Gefängnis hatten. Nach was hatten Sie Sehnsucht?
Ja, also als ich in der Abschiebehaft saß, und ich fand die Abschiebehaft schrecklich. Man durfte einmal am Tag für eine Stunde raus und war eben nur in diesen Räumen eingesperrt und dann in einem großen Schlafsaal. Ich war es ja gewohnt, ein Zimmer zu haben, und das habe ich mir entweder mit einer oder mit zwei Personen geteilt. Und dann liegt man da im Bett und dann wird nachts geschnarcht und sie weinen in ihr Kopfkissen und einige singen dann morgens um 5:30 in der Dusche schon spanische Lieder. Und ja, man sehnt sich nach Hazleton zurück. Ich kannte alle Regeln, ich kannte die Leute. Und dann kommt man in der Abschiebehaft an. Das Essen ist absolut unterirdisch und man hat gar keine Möglichkeit, sich noch groß was zu machen. Es gibt nichts zu tun, es ist sterbenslangweilig. Und dann sitzt man da mit Frauen, die alle in Amerika bleiben wollen. Und man will als Einzige aber einfach nur noch gehen. Ja, und dann liegt man im Bett und denkt, ich würde gerne jetzt in Hazleton, in meinem, in Anführungszeichen, besseren Bett mit dem besseren Kopfkissen und der schöneren Decke liegen und wissen, dass unter mir meine Mitbewohnerin schnarcht, die ich ja jetzt auch schon seit 4 Monaten kenne.
Im Etagenbett.
Ja.
Haben Sie noch Verbindung zu Frauen von damals?
Ja, besonders zu der, mit der ich als letztes ein Zimmer geteilt habe. Zu der anderen deutschen Insassin auch. Also es gab ja noch eine andere deutsche Insassin.
Franziska,
ja, wir sind heute noch befreundet und sie war auch schon bei mir und ich habe auch sie schon besucht. Ja, aber meine letzte Zimmernachbarin, zu der habe ich Kontakt.
Die, mit der Sie die Eisdiele gemacht
haben? Ja, genau. Ja. Ich schicke auch manchmal Geld aus dem Grund, weil sie mich nie um etwas bittet. Sie hat mich nie gebeten und deswegen mache ich das dann auch gerne. Ich bin ja jetzt sozusagen seit 3,5 Jahren zu Hause, aber sie sitzt da immer noch seit 3,5 Jahren und ich merke an ihren E-Mails, dass es ihr eigentlich auch immer schlechter geht, obwohl sie auch eine relativ gefestigte Persönlichkeit ist.
Und ist sie eine Schwarze?
Ist eine Schwarze. Ich habe auch versucht zu organisieren, dass ihre Familie sie mal besuchen darf. Also sie ist vor, ich glaube, 7 oder 8 Jahren verhaftet worden und sie hat 7 Kinder und ihre Kinder hat sie seitdem nie wieder gesehen. Und ich habe versucht, das zu organisieren und bin daran gescheitert, dieses Auto zu mieten, denn das ist eine schwarze Familie, die keine Kreditkarte hat und keinen Wagen mieten konnte. Es war ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, und gestern hat sie mir geschrieben, dass ihre Mutter im Sterben liegt und es ist für mich unvorstellbar, 7 Jahre keinen Besuch zu bekommen, weil es einfach nicht möglich ist finanziell und weil sie nicht in der Lage sind, das zu organisieren und
Sie hatten Besuch von ihrem Freund,
solange
die Beziehung noch lebte, und sie hatten Besuch von ihren Eltern.
Mein Freund hat mich nicht im Gefängnis besucht, weil unsere Beziehung dann kaputt gegangen ist, aber im Vorwege ist er über 30 Mal eingeflogen gekommen. Meine Eltern haben mich im Gefängnis besucht, meine amerikanischen Freunde sind ins Gefängnis gefahren, mehrfach. Und dann sitze ich mit einer in einer Zelle, die 7 Jahre keinen Besuch bekommen hat, obwohl sie 7 Kinder hat. Das ist für mich unvorstellbar, dass die Mutter stirbt, man nicht da sein kann. Man kommt nach 15 Jahren raus und die Welt ist nicht mehr so, wie sie vorher war. Die Kinder sind erwachsen. Ich kann einfach nicht den Sinn und Zweck erkennen, warum man in Amerika so lange Haftstrafen bekommt. Das macht keinen besseren Menschen aus einem. Das ist eine Illusion. Und wenn die Leute vorher schon Probleme hatten, dann haben sie danach noch viel größere Probleme. Und wieso muss man einer Mutter
Was hat sie denn gemacht?
Sie hat Freundin nach Hause gefahren und sie hat natürlich auch in einer Gegend gewohnt, wo wahrscheinlich auch Gangs waren. Und sie hat wie viele Amerikaner eine illegale Waffe gehabt. Und die Männer, die im Auto saßen, hatten eine offene Rechnung mit jemandem. Der lief dann da gerade über die Straße. Die haben sich ihre illegale Waffe aus dem Handschuhfach genommen, haben den abgeknallt, sind ins Auto gesprungen, haben gesagt, fahr. Ja, wer wäre nicht gefahren? Sonst hat man vielleicht selber die nächste Kugel.
Okay, sie war die Lieferantin der Tatwaffe.
Ja.
Mhm. Viele schwere Schicksale, die sie da erlebt haben. Nochmal zum Abschluss die Frage, wie hat sie das verändert, das alles zu erleben?
Ja, das hat mich, glaube ich, dahingehend verändert. Am Anfang war ich bestimmt negativer und vielleicht so ein bisschen typisch deutsch, dass ich gerne rumgenörgelt habe. Das tue ich in der Form nicht mehr. Also ich bin sehr dankbar und sehr zufrieden mit dem Leben, was ich habe. Ich kann mich unheimlich darüber freuen, wenn ich zum Beispiel in ein Flugzeug steige und in Urlaub fahre. Das ist für mich Freiheit. Ich freue mich, meine Freunde jederzeit zu treffen und ich freue mich über sehr gutes Essen. Also ich weiß, das Leben mehr zu schätzen als früher. Und ich glaube, dass ich meine Einstellung auch verändert habe. Also ich glaube, dass viel mit Einstellung zu tun hat und ich möchte Dinge auch nicht negativ sehen. Und meine amerikanischen Freunde haben so ein bisschen ein Umdenken bei mir herbeigeführt, indem sie gesagt haben, okay, wir beleuchten das Problem jetzt von allen Seiten und dann lass uns auf das Positive konzentrieren. Das habe ich in der Anfangszeit ganz sicher nicht getan. Da war ich wütend und fertig und enttäuscht. Also alles, was man sich vorstellen kann. Und gerade weil es dann wohl 4,5 Jahre gedauert hat, hatte ich ja die Zeit zu überlegen, soll das jetzt so weitergehen oder haben Sie vielleicht recht, dass ich zusehen muss, mich auf die guten Dinge zu konzentrieren, weil man sonst ja auch selber kaputt geht. Und das ist halt heute auch meine Einstellung. Ich möchte das Leben genießen und es geht mir gut und das weiß ich sehr zu schätzen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.